Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Manchmal genügt ein Klang, um eine ganze Religion zu repräsentieren. So wie dieser. Ein Lautsprecher knistert, dann ertönt eine Männerstimme, leicht verzerrt durch den Lautsprecher in einer Mischung aus Gesang und Ruf. Allahu Akbar, Gott ist groß. Und schon ist klar, hier ist man in einem islamisch geprägten Land, zumindest akustisch. Der Ruf zum Gebet ertönt 5-mal am Tag von Moscheen rund um die Welt. Er ist so etwas wie das akustische Erkennungszeichen des Islams und um ihn soll es jetzt gehen. Julia Tieke ist dem Gebetsruf durch die Welt gefolgt, räumlich und zeitlich. Sie hat seine Spuren in Saudi-Arabien gesucht, im US-amerikanischen Blues, in einem Gefangenenlager in Brandenburg und sie hat einen Wegweiser gefunden, der sie auf dieser Reise begleitet, den Muezzin Muhammad Ali Bachi, mit dem ihr Feature beginnt.
Ich kann nicht einfach irgendwie zum Gebet rufen, so als würde ich ein Lied singen. Ich rufe die Leute ja nicht in die Bar oder zum Konzert. Ich rufe sie in die Moschee.
Muhammad Ali Bachri empfängt mich in seinem Wohnzimmer in Brackenheim, nahe Heilbronn. Auf der Suche nach einem Muezzin mit Fluchtgeschichte bin ich auf ihn gestoßen. Ich möchte mit ihm über den muslimischen Gebetsruf sprechen, den Asan.
Ich liebe den Asan. Warum? Er lädt die Leute zu etwas Gutem ein, ruft die Menschen zum Gebet. Sie machen etwas Gutes, nichts Schlechtes.
Auf dieser Aufnahme von 2008 ruft Muhammad Ali Bachri in Aleppo zum Gebet. Es ist eine klassische Form des Asan, vorgetragen im Modus Rast. Einer der vielen Modi der arabischen Musik. Bachri hält die Pausen besonders lang.
Wenn die Stimme des Muezzins schön ist, richte ich mich auf, sobald ich sie höre, ziehe mich an und gehe zur Moschee. Beten muss ich sowieso, aber wenn seine Stimme schön ist, dann gehe ich gerne.
Für Nichtmuslime ist der Gebetsruf das akustische Klischee schlechthin. Häufig gleichgesetzt mit Islam. Aber was bedeutet er eigentlich für Muslime und wie hat er sich in der Welt verbreitet? Dieses Stück verfolgt einige Migrationslinien des Asans. Die erste führt von Aleppo nach Brackenheim, von Muhammad Ali Bachris Alten zu seinem neuen Zuhause.
Ich war in keiner Musikschule oder Musikinstitut. Die haben bei uns kein gutes Niveau. Außerdem war ich arm. Mein Vater starb, als ich klein war, und ich musste arbeiten, um den Lebensunterhalt für meine Mutter und Geschwister zu verdienen. Ich verließ dafür die Schule. Aber die Liebe zur Wissenschaft, die konnte ich nicht verlassen. Die ist in meinem Blut.
Gleiches gelte für die Liebe zur Musik, sagt Bachri.
Da Gott mir eine schöne Stimme gegeben hat, habe ich gesungen.
Er arbeitete in Aleppo als Sänger, Komponist und Musiklehrer und ist ein lebendes Lexikon des arabischen Musikerbes und der berühmten Musikkultur Aleppos. Muhammad Ali Bachri gehört zu den Syrern, die 2015 nach Deutschland kamen, als Angela Merkel entschied, die deutschen Grenzen nicht vor den Flüchtlingen zu schließen.
Es war Gottes Segen, als Frau Merkel sagte, kommt, kommt aus dem Krieg.
2012 wurden Bachris Frau und sein kleiner Sohn bei einem Luftangriff in ihrer Wohnung getötet, vor seinen Augen, kurz bevor sie in die Türkei aufbrechen wollten. Er und seine 2 Töchter überlebten.
Sie waren klein. Futun war 10, Maha 9 Jahre alt. Ich war aus dem Krieg geflüchtet, hatte kein Geld, besaß nichts. Wir gingen in die Türkei, das Land, in das man flüchten konnte. Für die beiden Mädchen war ich zugleich Vater und Mutter. Ich war alles in ihrem Leben.
Aus der Türkei flüchtete Bachri mit seinen Töchtern über das Meer nach Griechenland und schließlich nach Deutschland. Seine Musik nahm er mit, im Gedächtnis und im Herzen, ebenso wie den Gebetsruf. Eine 2. Migrationslinie des Asan verbindet Medina mit Mississippi. Medina im heutigen Saudi-Arabien steht ganz am Anfang der Geschichte des Gebetsrufs.
Gab es den Asan in Mekka, bevor der Prophet nach Medina auszog? Nein. Der Prophet sagte Allahu Akbar und betete. Nachdem er aber nach Medina gekommen war und Anhänger gefunden hatte, die eine Moschee bauten, wurde die Moschee der Ort fürs Gebet.
Islamischen Überlieferungen zufolge schlug der zweite Kalif, Omar, vor, nicht mit einem Instrument, sondern mit der Stimme zum Gebet zu rufen. Andere Texte berichten vom Traum eines Prophetengefährten, in dem eine mysteriöse Figur die Worte des Gebetsrufs überlieferte.
Gott ist groß. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Gott gibt. Ich bezeuge, dass Mohammed der Prophet Gottes ist. Kommt her zum Gebet, kommt her zum Heil. Gott ist groß. Es gibt keine Gottheit außer Gott.
Der erste Muezzin war Bilal, ausgewählt vom Propheten, weil er eine schöne Stimme hatte.
Das zeigt, dass sich der Prophet für die Stimme interessierte, für die Schönheit der Stimme, für Wohlklang.
Bilal hat eine besondere Geschichte.
Bilal gehörte zu den ersten Menschen, die zum Islam übertraten. Er wurde in Mekka als schwarzer Sklave geboren und nahm als junger Mann den Glauben Mohammeds an. Sein Herr Umayyah ibn Khalaf war kein Muslim und folterte Bilal. Er tötete seine Mutter Hamama und setzte Bilal der heißen Sonne aus, peitschte ihn. Er folterte ihn jeden Tag und forderte ihn auf, seinen Glauben zu widerrufen. Aber Bilal sagte: Ich bin nur der Sklave Gottes. Er war dickköpfig und starrsinnig. Bis eines Tages Abu Bakr al-Sadiq vorbeikam, der den Propheten Mohammed liebte und Geld hatte. Als der sah, wie Bilal gefoltert wurde, fragte er Ibn Khalaf: Verkaufst du ihn mir? Er zahlte eine große Summe und sagte zu Bilal: Jetzt bist du frei.
Es war also ein befreiter Sklave ostafrikanischer Herkunft, der als erster die Muslime zum Gebet rief. Vor etwa 1400 Jahren.
Bilal stieg auf das Dach der Moschee, es war eine kleine Moschee, vielleicht 2 Meter hoch, und er rief: Allahu Akbar. Damals bedeutete der Azan nicht Gesang oder Musik. Es ging nur darum, die Leute zum Gebet in die Moschee zu rufen. Nach etwa 200 Jahren aber entwickelte sich die Sache langsam und der Azan wurde zu etwas Schönem, für das sich die Muslime interessierten.
In muslimischen Ländern ist der Gebetsruf 5-mal am Tag selbstverständlich, seit weit über 1000 Jahren. Er verkörpert hörbar muslimische Gemeinschaften, definiert ihre akustischen Grenzen. Das arabische Wort Azan für den Gebetsruf leitet sich von einer Grundform ab, die hören, hinhören bedeutet. Das arabische Wort für Ohr kommt aus demselben Wortstamm. Azan betont also die Verbindung zwischen Rufenden und Hörenden, Muezzin und Gläubigen. Es ist kein passives Gerufenwerden. Auch für die Hörenden ist es wichtig, dass der Azan gut klingt und korrekt ausgeführt wird.
Man lernt die Koranrezitation in der Moschee. Wer das gelernt hat, braucht für den Azan keinen Lehrer. Zum Beispiel, da ist eine Dehnung. Der Buchstabe N, Anna, das nennt sich Antwortbuchstabe. Das N sind 2 Buchstaben und die Stimme stoppt dort. Ich sage Anna, nicht Ashadu Anna. Sag mal. Ich kann dir den Azan in einem Tag beibringen. Es ist nicht schwer und braucht keine Bücher, keine Schule.
Mohammed Ali Bahri hat sich den Azan in Aleppo selbst beigebracht. Hauptberuflicher Muezzin war er nicht. Dennoch gab es für ihn die Möglichkeit, zum Gebet zu rufen.
Viele meiner Freunde in Aleppo sind Muezzine. Wenn ich sie besuchte und sich die Zeit des Gebetsrufs näherte, sagten sie: Bitte, lass uns deine Stimme hören. Ich vollzog also den Gebetsruf und die Leute mochten das. Sie gingen zu meinem Freund, dem offiziellen Muezzin, und fragten: Wer war das? Das ist nicht deine Stimme. Er sagte: Das war mein Freund. Und sie? Oh, sehr, sehr schön.
Auf 25 verschiedenen Makam, also den Modi der arabischen Musik, habe er den Azan schon gerufen, sagt Mohammed Ali Bahri stolz.
Ich habe zum Beispiel den Azan im Makam Ashuk Afsa gerufen. Den kennen viele arabische Musiker gar nicht oder wissen nicht, wie man ihn benutzt.
Die Makame transportieren unterschiedliche Stimmungen. Es gibt unter ihnen die in der europäischen Musik gebräuchlichen Dur- und Molltonarten, darüber hinaus aber Dutzende anderer Modi. darunter viele mit den typischen Dreiviertelton-Intervallen arabischer Musik. Ein guter Muezzin setzt die Makame bewusst ein.
Der Asan ist das Fundament und die Musik dient ihm. So gelingt es mir, dass sich sicher fühlt, wer den Asan hört, ohne zu wissen, warum. Es liegt daran, dass ich auf einem seltenen Makam rufe. Er ist ungewöhnlich und angenehm. So hat man den Gebetsruf noch nie gehört. Aber man fühlt sich ruhig und sicher.
Der Gebetsruf, der in Medina mit Bilal seinen Anfang nahm, zog etwa 1000 Jahre später mit westafrikanischen Sklaven nach Amerika. In New York forscht die Sozialhistorikerin Sylviane Diouf zu Sklavenhandel, westafrikanischen Muslimen sowie Widerstand gegen die Sklaverei. In ihrer vielbeachteten Veröffentlichung Servants of Allah, Diener Allahs, hat Diouf herausgearbeitet, wie versklavte Muslime aus Westafrika ihre Religion in Nord- und Südamerika weiter praktizierten.
Die islamische Glaubenspraxis der Sklaven wurde wann und wo immer möglich aufrechterhalten. Zum Beispiel Beten, Fasten, Kleidung, Koranrezitation, Sufi-Gesänge und auch der Gebetsruf.
Sylviane Diouf ist sich sicher, dass Muslime in der Sklaverei auch den Koran rezitiert und zum Gebet gerufen haben.
Daher habe ich nach Aufnahmen früher afrikanisch-amerikanischer Musik gesucht. Ich hielt den unverfälschten frühen Blues aus den Gefängnissen auf dem Land für eine gute Quelle. Denn diese Männer waren nur ein, zwei Generationen von der Sklaverei entfernt. Als ich dann einige Lieder, genau genommen Holla, hörte, war die Nähe zum Gebetsruf sehr auffällig.
Das ist der Levy Camp Holla. In einer Aufnahme von 1947. Der Sänger heißt Bama. Er lebte in einem Arbeitsgefängnis in Mississippi. Hier singt er von der Sehnsucht nach seinem Zuhause und von der Behandlung im Arbeitslager, ruft seinen Gott an, O Lord.
Die Melodieführung scheint wie die des Asan zu sein. Es ähnelt dem afrikanischen Asan, vielleicht aber auch dem frühen Asan der Golfregion. Vielleicht. Ich würde es einen urwüchsigen Asan nennen. Im Klang unterscheidet sich das von unserem Gebetsruf, aber die Stimmführung, die ist sehr ähnlich.
Sylviane Diouf bezieht sich in ihrer Forschung auch auf den österreichischen Musikethnologen Gerhard Kubik. Dieser bezeichnet den Musikstil, der sich im Holla und im Blues des Mississippi-Deltas wiederfindet, als arabisch-islamisch.
Holla ist ein Gesangsstil, der sich von anderen afrikanisch-amerikanischen Stilen während und nach der Sklaverei deutlich unterscheidet. Der Holla wurde als langer, lauter, musikalischer Ruf beschrieben, der anhebt, abebbt und in Falsetto fällt. Holla wurden immer alleine gesungen, langsame Soli ohne Rhythmus, im Gegensatz etwa zu kollektiven Arbeitsliedern. Der Gesang bestand aus langgezogenen Tönen und Melismen und drückte Einsamkeit aus, Melancholie und Schmerz.
Der Forschung von Sylviane Diouf zufolge gelangten so Elemente einer islamischen Glaubenspraxis über die Holla, die Sklaven auf Feldern oder beim Dammbau sangen, in den Blues des Südens der Vereinigten Staaten.
Blues in seiner ursprünglichen ländlichen Form entwickelte sich ja im Kontext von Leibeigenschaft, Lynchmorden, Terror und Zwangsarbeit. Die jungen Schöpfer des Blues wuchsen in einer Musikwelt auf, die vom Holla dominiert war. Und dieser Stil durchsetzte die neue Musik, aus der Blues entstand.
Diouf versteht Glaubensausübung als Praxis von unten, als Tradition, die auch in Stimmen und Ohren gespeichert ist, in Körpern. Eine Tradition, die sich mit ihren Trägern fortbewegt. Seit über 5 Jahren lebt Mohammed Ali Bahri inzwischen in Deutschland. In dieser Zeit hat er ein einziges Mal zum Gebet gerufen, in einer der türkischen Moscheen in Heilbronn.
Heilbronn ist weit weg und manchmal bin ich krank oder kann nicht gehen. Ich bete meist zu Hause. Es ist kein Muss, zur Moschee zu gehen. An jenem Freitag ging ich zur Moschee nach Heilbronn. Ich habe einen Freund, der den Imam der Moschee kennt. Und der sagte ihm, es gibt da einen Musikkenner mit schöner Stimme. Er hat in Aleppo häufig zum Gebet gerufen. Vielleicht möchtest du ihn hören? Er sagte, bitteschön, und nahm es mit dem Handy auf. Ich freute mich darüber, nach den langen Jahren im Krieg.
Eine weitere Migrationslinie des Gebetsrufs verläuft von Tobolsk in Russland nach Wünsdorf in Brandenburg. Denn das erste Mal, dass ein Muezzin in Deutschland von einem Minarett zum Gebet rief, war vor über 100 Jahren, 1915, im Kriegsgefangenenlager in Wünsdorf, südlich von Berlin. Im sogenannten Halbmondlager waren unter anderem muslimische Soldaten aus den französischen und britischen Kolonien sowie aus dem russischen Kaiserreich interniert. Die erste Moschee Deutschlands wurde dort gebaut, inklusive 23 Meter hohem Minarett. Damit wurde der Haager Landkriegsordnung Genüge getan, die vorsah, dass Kriegsgefangene ihre Religion ausüben können. Andererseits war die Moschee auch Teil der Dschihad-Strategie des Auswärtigen Amts, mit der Muslime für die Deutschen gewonnen und gegen die anderen Kolonialmächte, die ja zugleich die Feinde des Deutschen Reichs waren, aufgewiegelt werden sollten. Mehrere Berichte über das Lager erwähnen, ein Muezzin habe 5-mal am Tag zum Gebet gerufen. Tatsächlich gibt es aus dem Halbmondlager eine Tonaufnahme des Gebetsrufs. Sie gehört zur Sammlung des Berliner Lautarchivs. Die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange hat intensiv zu dieser Sammlung geforscht. Ich treffe sie in der Nähe des Archivs in Berlin-Mitte mit seinen vielen hörbaren Baustellen.
Das Ganze war ein Projekt von Sprachwissenschaftlern. Zumindest der Gebetsruf von Nur Mohammed Hisameddin wurde von Sprachwissenschaftlern aufgenommen, nicht von Musikwissenschaftlern.
Diese Aufnahme entstand nicht vom Minarett aus, sondern in einer Militärbaracke, in der ein Phonograph aufgebaut war, in dessen Trichter Gefangene sprachen und sangen. Zur Aufnahme gehört eine Akte, ein Personalbogen mit der Beschreibung Gebetsruf der Mohammedaner, arabisch, von einem Tataren gesprochen. Laut diesen Unterlagen fand die Aufnahme am 11. Dezember 1916 statt, um 6.45 Uhr. Die Akte gibt zudem darüber Auskunft, dass Nur Mohammed Hisameddin im Jahr 1885 in Tobolsk geboren wurde und seine Muttersprache Tatarisch war. Außerdem spreche er Russisch. Für Mohammed Ali Bachri klingt der Ruf ungewohnt.
Ich glaube, das kommt Makam Sika am nächsten und dem Asan von Bilal. Wie der frühe Asan, also der sich nicht für die Musik oder Melodie interessiert, sondern nur für den Ruf, die Worte.
Für Britta Lange wirft das Tondokument viele Fragen auf.
Warum sollte ein Gebetsruf, der unmittelbar eine Handlung nach sich ziehen soll, überhaupt konserviert werden? Der Gebetsruf lebt davon, dass er immer wieder zu ganz bestimmten Zeiten und zu bestimmten Anlässen wiederholt wird. In echt aber, also in der klanglichen, alltagsweltlichen Realität, um die Gläubigen zu holen. Also was muss er sich gedacht haben, als er gefragt wurde, ob er das zur falschen Zeit am falschen Ort macht, für eine Kommission von Wissenschaftlern, die er möglicherweise kaum konnte und die ihm möglicherweise auch nicht gut erklären konnten, was er da tun sollte.
Wer tatsächlich im Lager zum Gebet rief, ob Nur Mohammed Hisameddin in Wünsdorf Muezzin war und ob wirklich jeden Tag 5-mal gerufen wurde, ist nicht eindeutig belegt. Mehrere Wissenschaftler berichteten aber von der besonderen Stimmung im Lager, wenn der Asan erklang, und priesen das orientalische Flair.
Exotismus ist etwas, was hier, glaube ich, wirklich gar nicht von Wissenschaft und wissenschaftlichen Interessen zu trennen ist. Ich denke definitiv, dass sozusagen dieser Gebetsruf, so er denn im Lager stattgefunden hat, mindestens auch diese zwei Seiten hat. Also einerseits, dass er tatsächlich zum Gebet rufen sollte, die Gläubigen, aber er hatte definitiv auch eine Funktion für diejenigen, die dadurch gar nicht eigentlich primär adressiert wurden, nämlich für die Nichtgefangenen und übrigens auch für die Schaulustigen.
Damals war der muslimische Gebetsruf mitten in Brandenburg weithin hörbar und das Lager auch eine Touristenattraktion. Heute löst die Frage nach dem Gebetsruf im öffentlichen Raum immer wieder Streit und Diskussionen aus. Mohammed Ali Bachri hat dazu eine klare Meinung.
Als ich nach so vielen Jahren hier den Asan praktizierte, war ich glücklich und erinnerte mich an mein Land, an die vielen Jahre. Ich war froh, aber nicht, weil die Leute auf der Straße vielleicht meinen Asan gehört haben. Nein, das würde doch die Leute verärgern, denn in Deutschland gibt es viele Religionen. Es wird chaotisch, wenn alle auf der Straße ihre Religion ausrufen.
In Medina rief der befreite Sklave Bilal als erster Muezzin zum Gebet. Durch die Versklavung muslimischer Westafrikaner fand der Asan seinen Weg in den frühen Blues der Südstaaten. In einem Kriegsgefangenenlager diente der Gebetsruf dazu, die Freundschaft des Osmanischen und Deutschen Reichs hörbar zu unterstreichen. Mohammed Ali Bahris Gebetsrufe sind ins Internet gewandert. In seiner neuen süddeutschen Heimat praktiziert er den Asan kaum. Es ist sein Weg, sich den Gegebenheiten in Deutschland anzupassen.